Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Ludwig Wittgenstein, Philosoph von Weltrang und Eigenbrötler zugleich, nahezu ausnahmslos unglücklich, neurotisch und seit seiner Kindheit ein schwuler Außenseiter, weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Zunehmend auf Hilfe angewiesen, verbringt er die letzten Monate seines Lebens im Haus seines Arztes Dr. Edward Beavan in Cambridge. Hier ist er entgegen seinen Befürchtungen ungemein produktiv und verfasst mehr als die Hälfte seiner Überlegungen über Gewissheit. In Gesprächen mit Mrs. Beavan, der Frau des Arztes, und vor allem Raymond, einem 17-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft, der in den letzten Tagen zu Wittgensteins Begleiter wird und den Philosophen immer wieder herausfordert, lässt Wittgenstein die Vergangenheit Revue passieren. Dabei geht es um seine Jugend in Wien, die Jahre als Student in Cambridge und später als Dorfschullehrer, die Mühen als Architekt für das Haus seiner Schwester, die Zeit als Professor und seine schwulen Beziehungen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. In dieser Sendung ist Markus Seidel zu Gast. Er stellt uns seinen biografischen Roman über den Philosophen von Weltrang, Ludwig Wittgenstein, vor. Der Titel des Romans ist »Die letzten Tage vor dem Schweigen«. Zunächst hören Sie ein Gespräch, das Veit Georg Schmidt mit Markus Seidel führt. Danach, ab etwa 15.15 Uhr, hören wir Kostproben aus dem Roman.
Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
Danke, freue mich.
Du hast eine vergleichbar dünne Romanbiografie über Wittgenstein geschrieben und trotzdem sehr viel über Leben und Denken drin untergebracht. Was hat dich da bei der Idee, bei der Arbeit geleitet, das im Grunde so hochgradig zu verdichten?
Erzählt werden ja die letzten Tage von Wittgenstein. Und ich habe natürlich versucht, in diese letzten Tage nicht nur die letzten Tage zu beschreiben, sondern durch Rückblicke auch sein Leben zu illustrieren und dem Leser damit auch die Persönlichkeit und den Typen Ludwig Wittgenstein näher zu bringen. Und das geht eben nur, wenn man in diese paar Tage, von denen ich da erzähle, auch möglichst viel reinpackt. So. Natürlich hätte ich auch eine Biografie schreiben können, die einen viel größeren Bogen spannt. Das hat mich aber nicht gereizt, sondern ich wollte wirklich von der letzten Phase oder von den letzten Tagen seines Lebens sprechen und dem, was dann nochmal passiert, weil es passiert ja doch auch eine ganze Menge. Genau. In seinem ganzen Leben ist viel passiert, aber auch in diesen letzten Tagen.
Genau. Du hast den schwulen Ludwig Wittgenstein im Grunde in dieser Erzählung ins Zentrum gerückt. Du lässt ihn einen jungen Kerl kennenlernen, Raymond heißt er, der relativ unverkrampft mit der eigenen Homosexualität umgeht, aber auch mit der des großen Philosophen, denn Ludwig Wittgenstein ist einigermaßen berühmt in seiner Zeit und in Cambridge, in dem Ort, wo alles spielt. Der schwule Wittgenstein im Zentrum dieser Romanbiografie, in dem es ums Leben und Denken, du hast auch um den Typen Ludwig Wittgenstein geht. Inwiefern hast du gefunden, dass Wittgensteins Schwulsein sein Leben und Denken mitbestimmt hat?
Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, es wurde ja auch mal gefragt. Er wurde mal gefragt, ob seine Homosexualität, auch sein Denken und seine Philosophie beeinflusst hätten. Mhm. Finde ich eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, ohne sie aber beantworten zu können. Aber Wittgenstein hat selbst gemacht. Er hat gesagt, Unsinn. So, nächste Frage. Er wollte davon nichts wissen. Er war überzeugt davon, dass das überhaupt keinen Einfluss hat auf seine Philosophie, weil das eine ist die Sexualität, das andere ist die Sprachphilosophie, ist die Logik. Und das hat für ihn, das sind für ihn zwei, oder das waren für ihn zwei völlig getrennte Bereiche.
Und du hast dich ja viel mit Ludwig Wittgenstein beschäftigt. Ist dir das plausibel vorgekommen? Es ist sozusagen als formale Antwort natürlich plausibel. Es sind zwei völlig getrennte Lebensbereiche. Aber das Kernargument aller schwuler Emanzipation ist ja, Sexualität ist zwar nicht alles, aber es bestimmt alles in unserem Leben. Also insofern, eine solche Antwort zu bekommen, ist ja eigentlich sozusagen aus einer modernen Perspektive zumindest dubios. Und ist von jemandem, der sich auch über der Größe seines philosophischen Werkes dann durchaus bewusst war, ist von dem an der Stelle auch eine ehrliche, im Sinne von verwertbare Antwort zu erwarten?
Weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Wittgenstein hat sich über seine Sexualität wenig geäußert. Hm. Er hat es nicht verschwiegen. Also er hat es auch eine Zeit lang verschwiegen. Es geht ja auch nicht jedes. Er war auch Kind seiner Zeit. Da ging man damit nicht hausieren. Mhm. Und das können wir natürlich festhalten. Ja. Aber er hat es auch nicht geleugnet. Wenn er darauf angesprochen wurde, wie von diesem Freund oder von diesem Bekannten war es, glaube ich, hat er da schon Auskunft gegeben, auch relativ freimütig. Aber mich würden dann doch die Argumente interessieren von den Verfechtern, die sagen, das ist irgendwie verzahnt. Ja. Das eine beeinflusst das andere. Die Sexualität oder die Homosexualität Wittgensteins beeinflusst seine Philosophie. Da würde ich gern wissen, wo zeigt sich das?
Ja.
Mir ist es nicht einsichtig. Mhm. Okay. Und insofern habe ich da Halt gemacht, habe das schon auch abgeklopft, habe seine Philosophie auch abgeklopft, ob sich da irgendwas niederschlägt. Ich habe nichts gefunden, aber ich bin immer neugierig und offen für Ideen und Argumente. Aber die würde ich dann schon gerne mal hören und wissen. Das würde mich mal sehr interessieren.
Ja. Du hast Kind seiner Zeit angesprochen. Nun ist das ja, sind diese letzten Tage vor dem Schweigen in einer Zeit, in der nicht nur in Großbritannien das Totalverbot gegolten hat für Homosexualität gewesen. Gleichwohl geht sowohl die Gastfamilie, das ist sein Arzt, das Ehepaar, als auch dieser junge Raymond, ein Junge aus der Nachbarschaft, der sozusagen so richtig wie so ein, also man hört ihn regelrecht scharren, dass er endlich an diesen berühmten Philosophen rankommt. Der geht mit seiner Homosexualität als 17-Jähriger ganz unverkrampft und selbstverständlich um. Und Wittgenstein auch im ganzen Buch bekommt man, wenn man jetzt gerade Kind der Zeit aufgerufen hat, eigentlich von diesem mitunter auch entsetzlichen Zeitgefühl gar nichts mit. Wie bist du da rangegangen, jetzt unabhängig von der Frage, realistische Darstellung oder nicht? Es hat ja auch immer mit der größten Selbstverständlichkeit Unterstützerinnen und unbefangene Menschen gegenüber Schulen gegeben. Also wie hast du das, was ich jetzt interessant fände, bei der Romananlage, weil der Raymond ist ja eigentlich der Einzige, der im engeren Sinn erfunden ist. Der ist ja, eine Romanfigur, während alles andere historisch ist. Wie bist du bei der Anlage da vorgegangen? Was hat dich da geleitet?
Ja, ich wollte dem Wittgenstein schon eine Gegenfigur hinstellen. Und zwar eine junge Gegenfigur. Jemand, der ihn nochmal reizt. Sowohl intellektuell, das tut ja der Raymond, aber auch sexuell. Er oder erotisch, sagen wir mal. Mhm. Vielleicht nicht sexuell, aber erotisch. Und das waren die beiden sozusagen Hauptaufgaben, die für mich der Raymond erfüllen sollte. Diese Kunstfigur Raymond. Jemand, der unverblümt auf den Punkt kommt, Ganz im Gegensatz zu Wittgenstein, der sich schon auch, wie gesagt, auch ein bisschen gesträubt hat, jetzt über das Thema zu sprechen. Mhm. Und Raymond als jemand, der diesen Wittgenstein aber auch irgendwo knackt und öffnet und öffnen lässt. Ja? Und ihm natürlich auch noch Gelegenheit gibt, auf seine alten Tage und auf seine alten letzten Tage noch mal sowas wie, so eine erotische Lust zu spüren. Und das kitzelt alles der Raymond aus ihm heraus. Das war eigentlich der Hintergrund, diese Figur zu schaffen. Jemand, der viel offener ist, viel leichtfüßiger als der Wittgenstein. Und Wittgenstein war jemand, der hat solche Menschen gebraucht. Er hat Menschen gebraucht, die locker sind, die entspannt sind. So wie auch Mrs. Beaven. Die beiden sind ja hervorragend miteinander ausgekommen. Und sind jeden Abend regelmäßig in den Pub gegangen und haben sich über Gott und die Welt unterhalten. Solche Menschen brauchte Wittgenstein. Und dieser Raymond ist eben auch so einer, den er braucht. Und deswegen habe ich ihn so beschrieben, wie ich ihn beschrieben habe.
Genau, du hast ein Wort, das hat mich sehr an mein Lesegefühl erinnert. Er knackt ihn. Ja. Und das tut er ja wirklich. Und zwar einerseits, das ist diese unglaublich warmherzige, eben auch erotische Spannung, die sich durchzieht. Also er weckt wirklich sozusagen dieses Begehren nochmal in Wittgenstein. Aber er lässt jetzt sagen, es ist wirklich so ein richtiges Knacken, weil ja auch die ganzen ja sehr dunklen Seiten von Wittgenstein auch nochmal aufbrechen, ohne dass das große Lamento jetzt irgendwie gleich los ist. Aber Raymond ist auch die Figur, an dem sich sozusagen dieses im Grunde muss man völlig verkorkste Volksschullehrer-Dasein an ihm irgendwie nochmal zeigen lässt.
Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Auch das lässt ihn, damit schafft er den Wittgenstein auch tatsächlich zu knacken. Er spricht dieses Thema an. Wittgenstein sträubt sich auch erstmal über das Thema zu sprechen. Aber dann spricht er eben doch drüber. Und das ist ja eine Sache, die ihm unglaublich lange auf der Seele lag. Ne? Dass diese Volksschulgeschichte, diese jähe Flucht aus Trattenbach und aus diesem Schulsystem, aus seinem Lehrerdasein, das war ja eine Sache, die ihn lange beschäftigt hat. Er ist ja 10 Jahre später nochmal in diese Dörfer zurückgegangen, um sich bei den Schülern, die er damals malträtiert hat, schon gequält hat, die er geohrfeigt hat, um sich bei denen nochmal individuell zu entschuldigen. Er ist von einem zum anderen gegangen, hat sich bei ihnen entschuldigt. Und das zeigt ja auch, wie sehr ihn diese Vorkommnisse in diesem Zeitabschnitt in seinem Lehrerdasein gequält haben, lange noch. Und auch sogar bis zum Ende. Er ist nie so richtig drüber hinweggekommen. Da spielen auch noch andere Sachen eine Rolle. Er wurde ja angezeigt und hat vor Gericht auch gelogen. Und das ist für jemand wie Wittgenstein, der auf Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit unglaublich hohen Wert gelegt hat, war das eine große Sünde. Und mit dieser Sünde musste er lange Zeit klarkommen. Er hat ja auch diese Beichten abgelegt bei seinen Freunden, drei oder vier Freunden. Und in dieser Beichte, so eine Art Lebensbeichte, kam auch das zum Thema, spielte auch das eine Rolle, dass er eben viele Versäumnisse in dieser Trattenbacher Schulzeit angehäuft hat und die nie so ganz hat abbauen können.
Nun ist es aber genau, vielleicht auch das, macht das ja auch sozusagen nochmal diese Besonderheit der Beziehung des alten Wittgenstein zu diesem jungen Raymond aus, auch diese erotische Beziehung. Er beichtet ja Raymond gerade nicht. Er gibt ihm ein paar Antworten, die sind oft auch eher einsilbig. Er verschließt sich kurzfristig auch mal, bis er sich dann entweder dann doch wieder öffnet, aber eigentlich in dem Sinne, was du auch gerade gegenüber seinen anderen Freunden angesprochen hast, also die große Lebensbeichte, Erleichterung und damit auch die quasi das mit der Beichte verbundene Motiv der Vergebung, das liefert ja Raymond gerade nicht, sondern im Grunde ist das eher so etwas wie ja menschliche Annahme oder wie einfach so jetzt vergiss es, es geht darum geht es gar nicht.
Ja, ja. Ja, Raymond ist ja so ein bisschen der Tröster. Mhm. Er hat gesagt, ich bin sicher, Ihre Schüler haben Sie geliebt. Ihre Schülerinnen und Schüler haben Sie geliebt. Ich bin sicher, Sie haben denen viel beibringen können. Und hören Sie auf mit zu viel Schwarzmalerei. Und natürlich, Wittgenstein war ein Sturkopf. Dem hat das jetzt nicht so wirklich geholfen. Aber für den Moment war es okay. Für den Moment war es gut. Und für den Moment hat es ihm gut getan. Er weiß aber, dass das eben nur ein Moment ist, eine Momentaufnahme. Schnell wird sich wieder dieses schlechte Gewissen breit machen und so war es dann eben auch immer wieder. Auch diese Beichten haben ihm nie wirklich Erleichterung verschafft. Immer nur für den Moment, für eine kurze Zeit. Und dann nagte das schlechte Gewissen und die schwarze Erinnerung eben doch wieder an ihm. Das hat er in Briefen und in Tagebuchaufzeichnungen immer wieder klar gemacht, dass das, also gerade in den Tagebuchaufzeichnungen, dass das ihm doch nicht die Erleichterung, diese Beichten, die er abgelegt hat, dass ihm diese Beichten dann doch nicht die Erleichterung verschafft haben, die er sich gewünscht hat. Hm.
Und würdest du sagen, im Grunde hat sich Wittgenstein an der Stelle ja ethisch, intellektuell überfordert? Hat er im Grunde diese menschliche Dimension, die in dieser Begegnung mit Raymond aufkommt, also sich zum Beispiel einfach nur trösten zu lassen, ohne dass an der Substanz des Tröstungsgrundes sich irgendwas ändert, diese Geschichte, hat er sich da im Grunde selber was verstellt oder wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube einfach die Last des schlechten Gewissens oder die Last der Fehler, der Sünden, die er da begangen hat, zumindest in seinen Augen, ich glaube, die war zu groß, als dass sie sich für ihn mit einer Beichte aus der Welt schaffen ließ. Ja. Und Raymond ist 17. Ich habe den Eindruck, es ist jetzt eine von mir erfundene Figur, aber ich fürchte fast, auch ein 17-Jähriger wird ihm diese Gewissenserleichterung nicht verschafft haben können. Yeah. Ja, dafür wiegt das zu schwer. Das hat ihm dann an diesem Abend, wo er davon erzählt, hat es ihn getröstet, aber er hat, glaube ich, dann doch sein schlechtes Gewissen mit ins Grab genommen. Das, glaube ich, muss man sagen.
Ja, und jetzt hören wir auch Stellen aus dem Roman und du wirst uns auch sonst noch einiges über Wittgenstein berichten.
Seit Anfang Februar wohnte Wittgenstein im Haus seines Arztes Dr. Beaven und dessen Frau Joan. Beaven, ein großer, kräftiger, gescheiter Mann mit markantem Gesicht und offenem Blick, der Ende der 1920er Jahre Olympiasieger im Rudern geworden war und in Cambridge Medizin studiert hatte, war so großzügig gewesen, Wittgenstein ein Zimmer in seinem Haus zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise konnte Beaven ihn im Auge behalten. Es war das Zimmer, in dem Wittgenstein sterben würde. So viel war allen klar. Wie lange er noch zu leben hatte, wusste freilich niemand. Vielleicht noch Monate oder Wochen, vielleicht auch bloß noch ein paar Tage. Wittgenstein hatte zunächst gezögert, das Angebot anzunehmen. Auf keinen Fall wollte er jemandem zur Last fallen. Er hatte aber Angst, dass es dort zu Ende ging, wo er nicht sein wollte, nämlich in einem Krankenhaus, und so nahm er das Angebot des Arztes schließlich an. Er war davon ausgegangen, dass der Zustand der Lähmung und Untätigkeit bis zu seinem Tod andauern würde. Warum in aller Welt sollte sich daran etwas ändern? Schließlich war er monatelang nicht in der Lage gewesen, Philosophie zu betreiben, klar zu denken und zu schreiben. Deshalb hoffte er, möglichst bald zu sterben. Wie ganz und gar überrascht und dankbar war er dann, als sich herausstellte, dass er sich geirrt hatte. Die Beavens hatten für ihn ein Zimmer im Erdgeschoss eingerichtet mit einem Schreibtisch, einem großen Bett und einem weichen, bequemen Sessel am Fenster mit einem Tischchen dabei, auf dem sogar ein frischer Blumenstrauß stand. Das Zimmer kam für Wittgenstein allerdings nicht in Frage. Es war ihm zu groß und zu dunkel. Stattdessen bat er darum, sich die Räume im Obergeschoss ansehen zu dürfen. Schließlich entschied er sich für den kleinsten Raum des ganzen Hauses, eine Art Abstellkammer, dessen Tür zufällig offen stand, als sie bei ihrem Rundgang daran vorbeikam, worauf er sofort stehen blieb und einen neugierigen Blick hineinwarf. Ein Bügelbrett lehnte an der Wand, auf dem Boden lag ein zerschlissener Teppich, hinten in der Ecke stand ein Sessel unter einer verstaubten Decke, daneben ein paar übereinander gestapelte Koffer unterschiedlicher Größe, ein verblichener mattgelber Vorhang verdeckte den Blick durch das kleine Fenster, es roch nach Staub und abgestandener Luft. Der Raum war zweifellos alles andere als einladend, doch Wittgenstein hatte seine Entscheidung längst getroffen. »Aber es passt kaum mehr als ein Tisch und ein Bett hier hinein«, rief Bevan kopfschüttelnd und blickte erst seine Frau Joan und dann Wittgenstein ungläubig an. Es war ihm unbegreiflich, wie man ausgerechnet diese kleine, modrige Kammer dem anderen, ihm zugedachten großen Zimmer im Erdgeschoss vorziehen konnte. »So ist es schon richtig«, erwiderte Wittgenstein kurz und bestimmt, und sein Ton machte klar, dass weitere Diskussionen überflüssig waren. Sessel, Bügelbrett und Koffer wurden also entfernt. Auch der Teppich musste weggeschafft werden. Der Vorhang wurde ausgetauscht und ein Bett aus einem der anderen Zimmer hinübergeschoben. Zum Schluss verteilte Wittgenstein zur völligen Verblüffung der Bevans nasse Teeblätter, um die er die verdutzte Mrs. Bevan gebeten hatte.
»Herr Doktor, was in aller Welt haben Sie jetzt damit vor?«
Auf dem Fußboden, um sie, nachdem sie getrocknet waren und den Staub und Schmutz aufgesogen hatten, zusammenzukehren. Am nächsten Tag standen ein Tisch und Stuhl darin, die Wittgenstein aus dem College hatte heranschaffen lassen. Als Mrs. Bevan ihm am Tag seines Einzugs eine Pflanze ins Zimmer stellen wollte und ihm anbot, ein Bild über dem Bett aufzuhängen, lehnte er das dankend, aber entschieden ab. Ein letztes Mal versuchte sie ihm das andere Zimmer im Erdgeschoss schmackhaft zu machen und verwies dabei auf dessen Größe. Aber Wittgenstein blieb bei seiner Entscheidung. Kurz überlegte er, ob er ihr sagen sollte, dass er schon in kleineren Zimmern gewohnt hatte, in Geräteschuppen, Schulküchen und Zimmern, die kaum 3x3 Meter maßen. Aber er ließ es bleiben. Zu viel müsste er dann erklären, und danach stand ihm gerade nicht der Sinn, auch wenn er Mrs. Bevan durchaus schätzte. Sie erkannte stets schnell, wie es um ihn stand. Ein Blick am Morgen genügte ihr oftmals schon, um zu sehen, in welcher Verfassung er war. Warum fiel ihm diese Gabe meistens bei den Frauen auf? Auch darum bewunderte er sie, wenngleich er ihr das selbstverständlich nie zum Ausdruck gebracht hatte. Wittgenstein war Menschen grundsätzlich skeptisch gegenüber eingestellt. Ihm schien, als laure schon hinter der nächsten Tür Verrat und Enttäuschung, selbst bei Freunden. Sich in Gegenwart eines anderen zu entspannen, war kaum möglich. Mrs. Bevan hatte er bald ins Herz geschlossen. Besonders mochte er ihr offenes, fast kindliches Lachen und ihre stets freundliche und aufrichtige Art. Jegliches Misstrauen war rasch verschwunden. Sie war ein Geschenk. Sie hörte zu, sie erzählte, sie verstand. Im selben Moment, als es dann an der Tür klopfte, kleckste ein Tropfen von seinem Federhalter auf den Tisch. Wittgenstein bemerkte es gar nicht, sein Blick ging schon zur Tür, ebenso missmutig wie ruckartig, um zu schauen, wer da eintrat. Es war der letzte Tropfen, den er auf diesem Tisch hinterlassen würde. Breit und blau war er, unverkennbar der größte Fleck darauf. »Guten Tag, Herr Doktor.« Ein Junge, Wittgenstein schätzte sein Alter auf 15 oder 16, stand da in der Tür. Er war groß, mindestens 1,90 und recht kräftig, mit breitem Kreuz, gewiss ein Sportler, ein Ruderer womöglich oder ein Schwimmer. Er hatte ein sanftes und intelligentes Bubengesicht mit neugierigen, wachen, grünen Augen und einem offenen Blick. Seine krausen Haare waren kurz und dunkel, fast schwarz, die Lippen weich und voll. Ein zweifellos hübscher Bursche, auffallend hübsch. In seinen großen, kräftigen Händen trug er ein Tablett mit Kanne und Tasse und einem Teller mit Keksen. Der Junge stockte und blickte sich stumm und verwundert in dem beengten Zimmer um. Dann, so als müsste er sich erst wieder darauf besinnen, weshalb er eigentlich gekommen war, sagte er, »Joan hat mich gebeten, Ihnen den Tee zu bringen.« Etwas unschlüssig blieb er da auf halbem Wege zu Wittgenstein stehen und schaute ihn fragend an. Die Tür stand noch offen und es zog etwas. Wittgenstein stand auf und schloss das Fenster. Erst jetzt fiel ihm auf, wie kalt es hier drinnen war. Im selben Moment kam die Sonne hinter einer Wolke hervor. Sie schien ins Zimmer und legte Millionen von herumschwebenden Stäubchen ins Licht. »Lass den Doktor weg«, meinte er. »Stell die Sachen einfach auf das Bett, aber nimm die Kekse wieder mit, hörst du?« Der Junge nickte stumm, stellte das Tablett auf und als Wittgenstein sich zurück an seinen Tisch setzte, verließ er wortlos das Zimmer. Zwar hatte Wittgenstein den Eindruck, dass der Junge noch etwas hatte sagen wollen, aber er hatte jetzt keine Zeit für ein Gespräch. Er musste weiterarbeiten und durfte keine Zeit verlieren.
Es gab noch so viel zu tun und vielleicht war bald schon alles vorbei und kein Denken und Schreiben mehr möglich. Wer konnte das schon wissen? Also weiter. Erst nach einer halben Stunde kam ihm der Tee wieder in den Sinn, der noch auf dem Bett stand. Er stand auf und schenkte sich eine Tasse ein. Herrgott, der Tee war ja viel zu stark. Er mochte ihn möglichst dünn. Dieser hier war jedenfalls völlig ungenießbar. Außerdem war er fast kalt, aber das war natürlich seine eigene Schuld. Vermutlich hatte der Junge ihn zubereitet, denn Mrs. Beaven wusste genau, wie er seinen Tee mochte. Er nahm die Kanne, ging zwei Zimmer weiter in das Bad, kippte etwas mehr als die Hälfte des Inhalts in den Ausguss und ließ heißes Wasser in die Kanne laufen. Zufrieden kehrte er zurück in seine Kammer und schenkte sich erneut eine Tasse ein. Viel mehr als warmes Wasser war es jetzt nicht mehr, aber so war es genau richtig. Wer war dieser Junge eigentlich? Wittgenstein kannte noch nicht einmal dessen Namen. Er würde ihn später danach fragen. Bald darauf hörte er unten die schwere Tür geräuschvoll ins Schloss fallen. Mrs. Beaven kehrte zurück. Wo war sie eigentlich gewesen? Und Wittgenstein hörte sie und den Jungen miteinander sprechen. Er blickte auf seinen Schreibtisch, sah das Geschriebene der letzten Stunden und wusste, dass er heute nichts mehr zustande bringen würde. Ein kurzer Spaziergang würde ihm gut tun. Vielleicht konnte er später noch etwas arbeiten. Jetzt brauchte er frische Luft und eine andere Atmosphäre als sein enges Zimmer. So ging er nach unten, zog sich seinen gelbbraunen Regenmantel an, setzte seine Tweedkappe auf und nahm seinen Spazierstock. Dann trat er ins Freie, wo es inzwischen zu dämmern begonnen hatte. Er war kaum 10 Schritte gegangen, als er Mrs. Beaven seinen Namen rufen hörte. Zusammen mit dem Jungen stand sie an der mannshohen Hecke und winkte ihm zu. Wittgenstein sah, wie der Junge sich von Mrs. Beaven verabschiedete und dann auf ihn zuging. »Ich muss nach Hause«, und Joan meinte, es sei doch praktisch, wenn Sie mich begleiten. »Wir haben denselben Weg«, hat sie jedenfalls gesagt. Wittgenstein wusste nicht recht, was er von der Sache halten sollte und brummte etwas Unverständliches vor sich hin. Er brauchte jetzt keine Gesellschaft, schon gar nicht die eines 15-jährigen Jungen, auch dann nicht, wenn er so hübsch war wie der jetzt neben ihm ging. Wollte die Bitte aber auch nicht abschlagen. Und überhaupt, weshalb sollte er diesen Jungen, der schließlich kein Kind mehr war, nach Hause bringen? Verlaufen würde er sich ja wohl kaum. Mrs. Beaven hatte es sich gewiss genau anders herum gedacht. Der Junge sollte ihn begleiten. Allerdings war er doch nicht so schwach, dass er Hilfe brauchte. Schließlich machte er noch immer jeden Tag seine Spaziergänge, auch wenn die immer kürzer wurden und immer beschwerlicher. Mrs. Beaven dachte praktisch, das hatte ihn gleich für sie eingenommen. Als er und ihr Mann am Tag seines Einzugs vor ein paar Wochen in der Küche standen und Mr. Beaven ihn etwas umständlich fragte, ob er vielleicht einen Tee trinken wolle, ob er dies oder jenes brauche oder wolle, da hörten sie seine Frau aus dem Wohnzimmer rufen.
Nicht fragen, Edward, einfach geben.
Das hatte Wittgenstein außerordentlich gut gefallen. Na schön, würde er sich also von dem Jungen begleiten lassen. Wo wohnst du denn? Fragte Wittgenstein. Nicht weit von hier, in der Park Parade, direkt am Jesus Green. Wittgenstein nickte stumm. Er wusste, wo das war. G.E. Moore, der große Logiker und sein Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Philosophie in Cambridge, wohnte dort ganz in der Nähe. Er hatte Moore zuletzt vor 2 Wochen besucht, nur kurz allerdings, denn Moore war gesundheitlich ebenfalls angeschlagen und seine Frau erlaubte bloß kurze Treffen. Wenn Wittgenstein sich anschickte zu kommen, bestand sie auf einem kurzen Besuch, denn er wollte ausschließlich über Philosophie sprechen, was Moore angeblich jedes Mal viel Kraft kostete. Als ihn dessen Frau einmal an der Tür abwimmeln wollte mit der Begründung, ihr Mann sei heute zu schwach zum Diskutieren, entgegnete ihr Wittgenstein, dass dessen Zustand vermutlich eher daher rühre, dass sie beide ein paar Tage nicht diskutiert hätten, worauf sie ihm die Tür vor der Nase zuschlug. Der Junge und er liefen jetzt nebeneinander her, ohne ein Wort zu sagen. Wittgenstein war nicht nach Konversation zumute, und wenn ihm etwas fehlte, dann das Talent zu einer zwanglosen Plauderei. Was sollte er schon mit diesem Jungen, den er nicht kannte und von dem er nichts wusste, reden? Auch der Junge sprach kein Wort. Vielleicht war er zu schüchtern, womöglich hing er auch irgendwelchen Gedanken nach. Dann also Schweigen. Als sie schließlich an dem Haus, wo der Junge wohnte, angelangt waren, reichte dieser ihm zum Abschied die Hand. »Ich kenne deinen Namen noch gar nicht«, meinte Wittgenstein. »Er heiße Raymond. Auch Wittgenstein stellte sich vor.« Der Junge nickte. Offenbar wusste er das schon. »Bis hoffentlich bald, Doktor«, sagte er und lächelte. Wittgenstein nickte stumm und lächelte zurück. »Ja, bis hoffentlich bald.« Hin und wieder gab es Menschen, die er auf Anhieb mochte, und dieser Junge zählte zweifellos dazu. Als Wittgenstein ihm beim Abschied lächeln sah, freute er sich darüber, dass er ihn hierher begleitet hatte. Er brauchte Gesichter wie dieses und wünschte sich, er würde es bald wiedersehen. Zu der Zeit, da er noch Vorlesungen gegeben hatte, war es ihm wichtig gewesen, jemanden unter den Studenten zu haben, den er einfach gern sah. Ja, er brauchte ein freundliches Gesicht, an das er sich wenden und an dem er sich an manchen Tagen festhalten konnte. Kurz darauf fing es wieder zu regnen an, was ihn allerdings nicht im geringsten störte. Wie geplant nahm er einen Umweg und spazierte in nördlicher Richtung um Jesus Green zurück. Wie oft werde ich diesen Weg noch gehen können, ging es ihm durch den Kopf. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Ein paar Wochen vielleicht, mehr nicht. Er dachte an das, was er an diesem Tag geschrieben hatte. Taugte es etwas? Manchmal notierte er etwas und es gefiel ihm. Und dann aber einen Tag später dachte er, was für ein entsetzlicher Unsinn. Oft vernichtete er sogleich wieder, was er aufgeschrieben hatte, so auch in den letzten Tagen. Deshalb sollte er diese Aufzeichnungen auch aufbewahren. Sie stifteten nur Unheil und führten zu Missverständnissen. Und manchmal warf er alles kurzerhand in den Kamin im Wohnzimmer der Beavens. Niemand sollte es in die Hände kriegen. Es musste ein für alle Mal vernichtet werden. Einmal jedoch, vor ein paar Wochen, hatte er seine Notizblätter halb verkohlt in der Küche neben dem Spülbecken entdeckt. Vieles von dem, was er da aufgeschrieben hatte, war allerdings noch gut lesbar. Irgendjemand hatte seine Zettel offenbar wieder aus dem Kamin herausgeholt, bevor sie vollends verbrennen konnten, und nun lagen sie also hier in der Küche. Wittgenstein war fassungslos und wütend. In dem Moment, als er die halb verbrannten Blätter an sich nahm, betrat Mrs. Beaven die Küche und sah Wittgenstein mit den verkohlten Überresten in der Hand am Spülbecken stehen. Sie lächelte wie ertappt. »Waren Sie das etwa?« Ihm konnte sie nichts vormachen. Er sah sofort, dass kein anderer als sie dafür in Frage kam. Mrs. Beaven blickte ihn an. Sie schien zu überlegen, wie sie reagieren sollte. Dann sagte sie ganz ruhig,
»Herr Doktor, Verzeihung. Ich habe nicht die geringste Ahnung von dem, was Sie da schreiben. Aber ich weiß doch immerhin, wer Sie sind und was Sie alles geleistet haben. Ich hoffe, ich glaube, es wäre schade, das alles zu verbrennen.«
»Woher wollen Sie wissen, was ich geleistet habe? Haben Sie das schon einmal gemacht? Ich meine, gibt es womöglich noch mehr davon? Dann sagen Sie es mir lieber gleich.« Mrs. Beaven schien erschreckt von Wittgensteins Zorn.
»Nein, gibt es nicht.«
Er blickte sie ernst und lange an. Um keinen Preis wollte er, dass irgendjemand seine Aufzeichnung in die Hände bekam. Natürlich war er den Beavens für ihre Gastfreundschaft unendlich dankbar. Und vermutlich war es nicht besonders höflich, Mrs. Beaven derart rüde zu begegnen. Sie hatte es schließlich nicht in böser Absicht getan. Aber da er entschieden hatte, das Aufgeschriebene zu vernichten, konnte er unmöglich zulassen, dass andere sich darüber hinwegsetzten. Es war wichtig, dass man das respektierte. »Das hier«, er zeigte auf die Überreste, »ist nichts, was es sich lohnt zu retten. Also lassen Sie es bitte zukünftig bleiben.«
»Was macht sie denn da so sicher?«
Wittgenstein begriff nicht, worauf sie hinaus wollte.
»Ich meine, woher wollen Sie wissen, dass es sich nicht lohnt, die Sachen zu retten? Ich glaube, das können Sie gar nicht so ohne weiteres beurteilen, oder? Sie haben ja Ihre Gedanken bloß aufgeschrieben.«
Er starrte sie ungläubig an. Mrs. Beaven hielt seinen Blick stand. Ihm schien, als lächelte sie sogar. Schließlich stapfte er wortlos und kopfschüttelnd aus der Küche. »Sie haben Ihre Gedanken ja bloß aufgeschrieben. Das ist dermaßen absurd«, dachte Wittgenstein auf dem Weg nach oben. »Jede Sekunde darüber nachzudenken, wäre nichts als reine Zeitverschwendung. Es waren ja wohl unbestreitbar seine Gedanken, die aus seinem Kopf stammten und somit das Ergebnis seiner Überlegung waren. Nur ein Esel konnte daran zweifeln.« Bei aller Sympathie für Mrs. Beaven, aber diesmal zweifelte er wirklich an ihrem Verstand. Nachdem Dr. Beaven am frühen Abend aus der Praxis nach Hause kam, dauerte es nicht lange, bis er, wie immer nach seiner Rückkehr, zunächst an Wittgensteins Tür klopfte, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Sie sprachen kurz miteinander und Wittgenstein meinte an Dr. Beavens unbefangenem Auftreten zu erkennen, dass seine Frau ihm von dem Vorfall in der Küche nichts erzählt hatte. Er war erleichtert. Herrgott, wie oft hatte er sich vorgenommen, nicht aus der Haut zu fahren, wenn ihm etwas nicht passte. Und doch passierte es ihm immer wieder. Verfluchte Reizbarkeit. Es war so höllisch schwer, sich zusammenzureißen. Warum bloß war ihm das so selten möglich? Obwohl er wusste, dass er Menschen damit schon oft verletzt und gekränkt hatte, gingen immer wieder die Pferde mit ihm durch. So wie auch an jedem Tag bei dem Vorfall mit Mrs. Beaven. Er hatte überlegt, wie er es wieder gut machen könnte, ohne dass ihm aber etwas Gescheites in den Sinn gekommen war. Altersmilde, Gelassenheit, innere Ruhe, all das galt nicht für ihn. Noch immer war er unnachgiebig, jähzornig und ungeduldig, gegen andere, gegen sich selbst. Ein schwankendes Schiff, das nur mit Anstrengung und Aufbringung sämtlicher Kräfte einigermaßen auf Kurs blieb. Als Wittgenstein jetzt nach seinem Spaziergang wieder vor dem Haus der Beavens stand, einem großzügigen zweigeschossigen Wohnhaus in typisch britischem Landhausstil, freute er sich auf das Abendessen mit ihnen, auf ihre Stimmen und die zwanglosen, freundlichen Gespräche. So, das war der erste Teil. Also die Atmosphäre bei den Beavens war eigentlich das Beste, was Wittgenstein passieren konnte. So, es war wirklich eine entspannte Stimmung, entspannte Atmosphäre. Er konnte gut arbeiten, er wurde in Ruhe gelassen, man kümmerte sich um ihn. Jeden Tag wurde für ihn eingekauft, er brauchte nur eine Liste zu machen, hat auch nie Geld für die Einkäufe hinterlegt. Das war für ihn völlig selbstverständlich, dass Mrs. Beaven die Beavens die Einkäufe bezahlten. Es war für ihn auch völlig selbstverständlich, dass jeden Morgen das Bad eingelassen wurde für ihn. Also er hat sich da schon wirklich auch bedienen lassen. Aber die Beavens waren auch absolut bereit, ihm alle Wünsche zu erfüllen und alle Regeln, die er da aufgestellt hat, auch zu befolgen. Also für ihn wirklich ein sehr angenehmes Umfeld, ihm wurde wirklich vieles abgenommen. Und Mrs. Beaven war einfach auch ein sehr herzlicher Mensch, ein gutmütiger und sehr weiser Mensch, auch sehr lebenstüchtig. Das, was Wittgenstein komplett abging. Wittgenstein war kein lebenstüchtiger Mensch. Er hatte eigentlich zeitlebens mit Selbstmordgedanken gespielt. Drei seiner Brüder haben sich übrigens auch das Leben genommen. Und er war auch mehrmals kurz davor. So, das nur nebenbei. Jetzt in dem zweiten Teil geht's eigentlich auch um die Illustrierung seiner Ungeduld und was passiert, wenn man sich an seine Regeln, die er fordert, oder deren Einhaltung er fordert, wenn man sich daran nicht hält. Und das kann schon mal ganz schwer in die Hose gehen, aber die Mrs. Beaven war dann doch in der Lage, ihn auch in seine Schranken zu weisen. Das muss man erstmal schaffen. Und das zeigt aber auch, mit welcher Sympathie Wittgenstein dieser Frau begegnete. Und das zeigt jetzt, also die nächste Passage macht das deutlich, weil hier musizieren sie zusammen und das war mit Wittgenstein immer eine schwierige Angelegenheit. Morgen würde Raymond also zum Essen kommen. Hoffentlich erschien er auch wirklich. Wittgenstein musste ihm so bald wie möglich ausreden, Philosophie zu studieren. Vielleicht nicht unbedingt morgen beim Lunch, schließlich hatte Mrs. Beaven ihn eindringlich darum gebeten, aber er durfte nicht allzu lange damit warten, bevor es zu spät war. Allerdings hatte er das Gefühl, dass es ein schwieriges Unterfangen wäre. Der Junge war nicht dumm, er wusste, was er wollte und würde sich einmal entschieden, vermutlich nur schwer davon wieder abbringen lassen. Aber ging es ihm wirklich darum? War es das, was ihm wichtig war, wenn Raymond morgen käme? Er mochte den Jungen sehr sogar. Er fühlte sich wohl in seiner Gegenwart und er wünschte sich, ihn so bald wie möglich wiederzusehen. Das war es, was wichtig war, nichts anderes. Wittgenstein ging zurück ins Wohnzimmer. Er legte die Schallplatte wieder an ihren Platz, schaute nach dem Feuer, setzte sich schließlich in der Küche an den Tisch und trank ein Glas Wasser. An demselben Tisch hatte er am Morgen mit Mrs. Beaven gesessen, so wie fast immer in den vergangenen Wochen. Es war gleichsam ihr unausgesprochenes Ritual, morgens gemeinsam hier zu sitzen und zu plaudern. Das tat ihm gut. Was er brauchte, war in der Frühe ein menschliches Gesicht zu sehen. Und Mrs. Beaven war eine wunderbare Person, höflich, äußerst gutherzig und aufmerksam. Selbst ihm war ihre anfängliche Gehemmtheit im Umgang mit ihm nicht verborgen geblieben. Zum Glück war sie aber bald einer Form der Herzlichkeit und Unbefangenheit gewichen, für die er ungemein dankbar war. Bevor er bei den Beavens endgültig eingezogen war, hatte der Arzt ihn bei sich zu Hause zum Essen eingeladen. Allerdings hatte Wittgenstein sich an diesem Abend nahezu ausschließlich mit ihm, Dr. Beaven, unterhalten, während seine Frau keinen Mucks von sich gegeben hatte. Bloß einmal hatte sie eine Bemerkung gemacht. Wittgenstein hatte davon erzählt, dass er kürzlich eine Reise nach Amerika unternommen habe, um dort einen Freund zu besuchen. Mrs. Beaven hatte daraufhin ausgerufen, welch ein Glück es gewesen sein müsse, nach Amerika zu reisen. Wittgenstein hatte sie angestarrt und sie gefragt, was genau meinen Sie jetzt mit Glück? Daraufhin hatte sie nur schüchtern und wie bei einer Dummheit ertappt abgewunken, ohne darauf zu antworten, und hatte auch für den Rest des Abends kein Wort erzählt. Noch nie hatte er mit ihr über Philosophie gesprochen. Aber oft hatten sie hier in der Küche am Tisch gesessen und sich ganz zwanglos miteinander unterhalten. Sie war nie neugierig, sie fragte ihn nicht aus, und Klatsch und Tratsch interessierten sie wenig. Sie wollte wirklich etwas von ihm erfahren, von ihm und seiner Familie, seiner Kindheit und Jugend, was dazu führte, dass er geradezu gesprächig wurde. Er war sich durchaus im Klaren darüber, dass über ihn lange schon unzählige Gerüchte und Geschichten im Umlauf waren, und er hatte gedacht, all diese Dummheiten wären auch bis zu Mrs. Bevans durchgedrungen. Aber sie schien von all dem nichts zu wissen, und wenn doch, ließ sie sich zumindest nichts anmerken. Die allermeisten dieser Geschichten waren tatsächlich der blanke Unsinn, und Wittgenstein wurde jedes Mal zornig, wenn Menschen, die ihn kaum kannten, ihn darauf ansprachen und wissen wollten, ob etwas davon stimmte. So ging einmal das Gerücht um, er halte seine Vorlesung auf dem Boden liegend. Ein anderes Mal, als er an der irischen Küste lebte, hieß es, er würde in der Türkei Schafe hüten. Es war verrückt, was sich die Leute alles ausdachten. Als er noch Philosophie gelehrt hatte, störte es ihn ungemein, wenn er den Eindruck hatte, dass jemand seine Vorlesung nur besuchte, um zu prüfen, was an all diesen Geschichten dran war. Diese Studenten waren für ihn nichts weiter als Touristen, die kamen, um sich ihn anzuschauen wie ein exotisches Tier im Zoo. Ihm war bewusst, dass er als Genie galt, als schräges, exzentrisches Genie. Das schmeichelte ihm fast im selben Maße, wie es ihn störte. Er hatte zugelassen, dass dieses Bild von ihm entstand. Er hat es bedient und zu einem guten Teil selbst erschaffen, auch wenn es ihn bisweilen abstieß, wenn er sich das eingestehen musste. Er verachtete jede Eitelkeit und jedes Rollenspiel, wusste aber gleichzeitig darum, dass er nicht besser war als die anderen, bloß weil er um die Eitelkeit wusste. Nichts machte das besser. Heute Morgen bei ihrer üblichen, harmlosen, wunderbaren Frühstücksplauderei hatte Mrs. Bevan davon gesprochen, dass sie als Kind Klavier spielen musste, ohne es wirklich zu wollen. Und so sei auch nicht viel daraus geworden. Ihr mangle es außerdem an Talent, meinte sie. Ob Wittgenstein ein Instrument spielen könne? Ja, er habe das Klarinette spielen gelernt, als er sich vor 30 Jahren zum Lehrer hatte ausbilden lassen. Jeder der angehenden Lehrer habe ein Instrument spielen müssen und es habe ihm viel Freude bereitet. Manchmal habe er abends oder auch sogar nachts unter der Bettdecke gespielt, um andere nicht zu stören. Was übrigens stimmt, also habe ich mir nicht ausgedacht. Mrs. Bevan lachte, als er davon erzählte. Wittgenstein erwähnte dann seinen Bruder Paul, den Pianisten, dem das Klavierspielen alles bedeutet habe. Obwohl er im Krieg einen Arm verlor, habe er alles auch dann noch dem Klavierspielen untergeordnet und sich nicht beirren lassen. Er habe dann eben bloß noch mit dem einen Arm gespielt. Wittgenstein habe seinen Bruder immer bewundert für sein Talent und seinen unglaublichen Willen.
Sie haben gut reden. Mir würde schon ein einziges Talent reichen. Und Sie haben so viele davon, Doktor.
Wie kommen Sie darauf? Ich habe nur eine einzige Begabung und die liegt darin, philosophische Probleme zu behandeln. Sonst habe ich kein wirkliches Talent für irgendwas.
Aber Sie haben doch Ihrer Schwester ein Haus gebaut. Mein Mann hat es mir erzählt. Ein Haus, obwohl Sie gar kein Architekt sind.
Wittgenstein fragte sich, woher ihr Mann von dem Haus wusste. Er hatte Dr. Bevan jedenfalls nie etwas davon erzählt.
Ich habe den Eindruck, Sie können einfach alles.
Wittgenstein überlegte kurz, dann schüttelte er den Kopf und sagte, da täuschen Sie sich gewaltig, Mrs. Bevan. Sie erinnern mich daran, was ich dachte, als ich das erste Mal mit einem Freund in einem Auto saß, das er steuerte. Wie in aller Welt macht er das bloß? Er muss bremsen, Gas geben, lenken, den Verkehr beobachten. Das sind so viele Vorgänge, die mehr oder weniger gleichzeitig ablaufen. Er muss wirklich ein Genie sein, hatte ich gedacht. Aber dann hat er mir erklärt, dass er sich das alles mühsam hatte aneignen müssen, Schritt für Schritt, so lange, bis er alles konnte und es ihm in Fleisch und Blut überging und die Vorgänge ganz automatisch abliefen. Praktisch jeder würde das können, meinte er. Man müsse es nur lange genug üben. Und so ist es doch mit den meisten Dingen. Erst erscheint einem alles schrecklich kompliziert, aber wenn man sich mit den Sachen näher beschäftigt, wird einem nach und nach vieles klarer und verständlicher.
Ja, da haben Sie bestimmt recht, Doktor. Aber wie ist es mit dem Haus Ihrer Schwester, das Sie gebaut haben? Sie haben das schließlich auch nicht gelernt, oder doch?
Nein, das habe ich nicht. Und ich habe das Haus ja auch nicht allein gebaut, Mrs. Bevan. Es ist nichts anderes als mit dem Autofahren. Ich habe mich mit dem beschäftigt, was ich wissen muss, um ein Haus zu bauen. Und nach ist mir klarer geworden, wie es geht. Aber von einer Begabung kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe mich bloß gründlich damit beschäftigt, das ist alles. Das kann jeder, der es will. Und ich wollte es.
Aber wie sieht es mit der Philosophie aus? Haben Sie sich auch bloß gründlich damit beschäftigt? Oder ist es nicht doch ein bisschen mehr als das?
Wittgenstein überlegte einen Moment. Dann meinte er, auch wenn Sie es nicht glauben, im Grunde habe ich kaum etwas wirklich Neues geschaffen. Vor allem habe ich das, was schon da war, weitergedacht und versucht, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mein Talent war es sozusagen, den Sprung zu machen und diese andere Perspektive zu finden und dann gründlich zu überlegen, was daraus folgt. Er machte eine kurze Pause. Vermutlich bin ich einfach nur gründlicher als die anderen.
Jetzt übertreiben Sie aber, Doktor. Gründlichkeit stößt doch irgendwann an Ihre Grenzen. Und dann kommt etwas anderes, etwas Neues. Dann kommt das, was Sie geschaffen haben, Doktor. Nur Sie ganz allein.
Wittgenstein lächelte über ihre Formulierung. Es gefiel ihm, wie sie ihre Gedanken ausdrückte. Vielleicht hatte sie auch nicht ganz unrecht. Allerdings war ihm klar, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte von dem, womit er sich als Philosoph beschäftigt hatte. Aber spielte das eine Rolle?
Was für ein Geschenk es doch ist, etwas richtig gut zu können. Besser als die meisten anderen, meine ich.
Da hatte sie recht. Wittgenstein betrachtete es tatsächlich als ein Geschenk, dass er diese Begabung hatte, die Begabung zum Sprung, zur neuen Perspektive, zur Originalität. Lange war er der Ansicht gewesen, zu nichts wirklich zu taugen, nichts richtig gut zu können und in allem bloß Mittelmaß zu sein. Es war eine quälende Zeit. Er hatte sich nutzlos und überflüssig gefühlt. Was in aller Welt soll aus mir werden, hatte er gedacht. Er war in allem so schrecklich durchschnittlich. Als er dann während seines Ingenieurstudiums in Manchester die Philosophie entdeckte, empfahl man ihm, zu Bertrand Russell zu gehen, den großen Logiker und Mathematiker, der in Cambridge lehrte. Und genau das tat er. Russell war berühmt. Ein scharfsinniger Denker mit verschmitztem Blick und hintersinnigem Lächeln, der kurz bevor Wittgenstein in sein Leben trat, die Principia Mathematica, ein epochales Werk über die Grundlagen der Mathematik, abgeschlossen hatte. Wittgensteins Respekt gegenüber Russell war geradezu erdrückend und als er Russell das erste Mal ansprach, war er so nervös, dass er kaum imstande war, ein verständliches Englisch zu sprechen. Russell hielt ihn zunächst für einen überspannten, hitzigen Deutschen, mit dem schwer bis überhaupt nicht zu diskutieren war. Überdies ging Wittgenstein ihm nach den Vorlesungen auf die Nerven, denn er folgte Russell bis in dessen Büro, um auch jetzt weiter zu diskutieren. Es kam vor, dass Wittgenstein selbst dann noch auf Russell einsprach, während der sich für den Abend umzog. Wittgenstein war damals wie im Rausch, wie in einem glücklichen, euphorischen Rausch. Wie erleichtert war er, als er erkannte, dass er doch zu etwas Nütze war und tatsächlich etwas leisten konnte. Oder irrte er sich? Irgendwann nämlich war er sich nicht mehr sicher und musste etwas unternehmen. Am Ende des Jahres trat er zu Russell und bat ihn, ihm gerade heraus zu sagen, ob er ihn für einen kompletten Idioten halte. Denn wenn dem so sei, würde er die Philosophie wieder an den Nagel hängen und Ingenieur werden wie sein Vater. Russell wusste keine erschöpfende Antwort zu geben und schlug vor, dass ihm Wittgenstein über die Ferien einen philosophischen Aufsatz schreiben sollte. Russell versprach, sich den Text anzusehen und ihm dann eine Antwort auf seine Frage zu geben. Als er einige Wochen später Wittgensteins Aufsatz las, wusste Russell, wie er ihm später erzählte, schon nach wenigen Sätzen, mit wem er es zu tun hatte, und teilte Wittgenstein mit, dass er keinesfalls Ingenieur werden sollte. Und dann dauerte es nur wenige Monate, bis er meinte, Wittgenstein habe nun alles gelernt, was er ihm beibringen könne. Russell bewunderte die Leidenschaft und die Hartnäckigkeit, mit der Wittgenstein zu Werke ging und war inzwischen überzeugt, dass sein Schüler nichts anderes war als das Musterbeispiel eines Genies. Oft hatte sich Wittgenstein die Frage gestellt, was aus ihm geworden wäre, wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten. Wenn er als 20-Jähriger nicht über Umwege nach Cambridge und zur Philosophie gekommen wäre. Was passiert wäre, wenn er damals, 1911, Bertrand Russell, der damals unbestrittenen Lichtgestalt der Philosophie in Cambridge, dem späteren Literatur-Nobelpreisträger, dessen Vorlesungen er besuchte, nicht über den Weg gelaufen wäre. Ohne Russell und seine Unterstützung wäre alles anders gekommen, da war sich Wittgenstein sicher. Vielleicht wäre er jetzt Ingenieur, vielleicht hätte er das Stahlunternehmen seines Vaters weitergeführt. Viel wahrscheinlicher allerdings war, dass er innerhalb kurzer Zeit vor die Hunde gegangen wäre oder sich das Leben genommen hätte wie drei seiner Brüder. Russell hatte ihm gleichsam die Bühne bereitet und Wittgenstein hatte sie betreten, mit energischen Schritten, voller Ehrgeiz, voller Kraft, voller Entschlossenheit.
Haben Sie eigentlich Ihre Klarinette noch?
Wittgenstein nickte. Sie lag oben im Zimmer in seinem Koffer unter dem Bett. Die ganzen Jahre hatte er sie in einem alten Strumpf mit sich herumgetragen.
Haben Sie Lust, was zu spielen?
Jetzt? Fragte er überrascht.
Natürlich nur, wenn Sie möchten, Doktor.
Wittgenstein willigte nach kurzem Zögern ein und ging nach oben, um das Instrument zu holen. Es war dann das erste Mal seit langem, dass er gemeinsam mit jemand anderem Musik machte. Mrs. Beaven setzte sich an den Broadwood-Flügel im Wohnzimmer und sie einigten sich auf eine Klarinettensonate von Brahms. Dieselbe Sonate hatte er früher oftmals mit einem Lehrerkollegen in Puchberg gespielt, wo er in den 20er Jahren an einer Dorfschule unterrichtet hatte. Wittgenstein konnte sich noch gut daran erinnern. Eines Nachmittags hatte er Rudolf Koder, so hieß der Kollege, in einem Zimmer der Schule, in dem ein Klavier stand, spielen hören. Koder hatte gerade den ersten Satz der Mondscheinsonate von Beethoven gespielt, als Wittgenstein an dem Zimmer vorbeikam. Ob er zuhören dürfe, hatte er Koder gefragt, und der hatte nichts dagegen gehabt. Von diesem Tag an hatten sie beide zusammen musiziert, und zwar täglich, meistens am Nachmittag oder auch abends. Wittgenstein war stets mit größtem Ernst und größter Hingabe dabei. Es war ihm ungemein wichtig, dass er selbst gut und richtig spielte und dass seine Töne sauber waren. War das nicht der Fall, setzte er kurz ab und spielte den Part erneut, und zwar so lange, bis er ihn so spielte, dass alles passte. Koder war stets geduldig. Nicht ein einziges Mal verlor er die Beherrschung, wenn Wittgenstein zum fünften oder sechsten Mal neu ansetzte. Andere, mit denen er musizierte, hatten deutlich weniger Geduld, weshalb man das Ganze bald entnervt wieder abbrach. Einmal hatten die anderen absichtlich durcheinander gespielt, um ihn zu ärgern, weil sie alle genug hatten von seinen dauernden Unterbrechungen. Wittgenstein wurde natürlich zornig, rief »Krautsalat, Krautsalat«, stapfte wutentbrannt davon und ließ sich fortan nicht mehr blicken. Er setzte sich jetzt mit seiner Klarinette ein, allerdings dauerte es nicht allzu lange, bis er sich das erste Mal verspielte. Er war etwas aus der Übung. Zur Verwunderung von Mrs. Beaven, die zunächst weiterspielte, brach er an der Stelle ab, um sie zu wiederholen. Mrs. Beaven wartete kurz, bis er erneut zu spielen begann, und dann setzte sie entsprechend ein. Beim zweiten Mal ging alles gut. Bald darauf aber saß erneut ein Ton nicht so, wie Wittgenstein es sich vorstellte, und wieder brach er ab. Mrs. Beaven war irritiert, ohne etwas zu sagen, und sie spielten die Stelle ein drittes und dann sogar ein viertes Mal. Als er bald darauf erneut abbrach, schüttelte Mrs. Beaven den Kopf und meinte,
»Herr Dr. Wittgenstein, bitte, auf diese Weise hat das keinen Sinn. Sie können doch nicht jedes Mal aufhören zu spielen, wenn etwas nicht ganz stimmt. So wird nicht musiziert.«
Er blickte sie erstaunt an. »Es muss aber richtig sein, die Töne müssen stimmen, sonst ist es keine Musik.«
»Aber natürlich ist es dann Musik, was denn sonst? Vielleicht klingt es in dem Moment nicht ganz richtig, aber das macht doch gar nichts. Wichtig ist doch, dass man den Rhythmus behält, Doktor, auch wenn ein Ton einmal falsch ist. Aber der Rhythmus macht doch die Musik.«
»Nein, nein, nein, völlig ausgeschlossen. Die Töne müssen so gespielt werden, wie es in den Noten steht. Brahms hat schließlich nicht gesagt, dass man es ungefähr so spielen soll, wie er es komponiert hat.« Mrs. Beaven machte ein gequältes Gesicht und seufzte, begann dann aber noch einmal von vorn. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis Wittgenstein wieder unzufrieden war, diesmal allerdings mit Mrs. Beaven, die sich verspielt hatte. »Bitte noch einmal«, unterbrach Wittgenstein. Mrs. Beaven schlug die Hände vors Gesicht.
»Nein, entschuldigen Sie, aber so kann man keine Musik machen. Was nützt es denn, wenn man immer wieder von vorne beginnt oder Teile des Stücks ein weiteres Mal spielt? Am Ende hat man ein zerhacktes Stück, bei dem die Einzelteile vielleicht fehlerfrei gespielt wurden. Aber dann ist das auch alles. Ein Stück ist es dadurch nicht mehr, sondern bloß Einzelteile, die eigentlich zusammengehören. Entweder wir machen Musik und spielen einfach weiter, auch wenn es einmal nicht so schön klingt, oder wir brechen ab. Aber das wäre wirklich schade, finden Sie nicht? Musik ist schließlich etwas anderes als eine Rechenaufgabe, wo gleich alles falsch ist, wenn ein Teil falsch gerechnet ist.«
Wittgenstein brummte etwas Unverständliches.
»Hören Sie, Doktor, natürlich klingt es nicht schön, wenn man sich verspielt. Wenn man das Stück jedoch wieder und wieder unterbricht, fällt es in sich zusammen. Es wäre so, als ob man im Restaurant erst die Kartoffeln essen muss, dann wird die Soße gebracht, später das Gemüse und am Ende das Fleisch. Alles mag wunderbar schmecken, aber niemand möchte auf diese Weise essen.«
Wittgenstein nickte wortlos. Ihm war jetzt nicht nach Diskussion und er wollte es hinter sich bringen. Fortan spielte er auch dann weiter, wenn er einen Ton nicht traf, obwohl es ihn anfangs große Überwindung kostete.
Und, was sagen Sie jetzt? Ist es nicht viel schöner, wenn man so spielt?
An all das dachte er jetzt am Abend desselben Tages, als er in dem stillen Haus allein in der Küche saß und an Mrs. Beaven und ihre Gespräche dachte. Was ihm an ihr gefiel und was er bewunderte, war nicht bloß ihre Geduld und Nachsicht mit ihm, sondern auch, dass sie es vermochte, originelle Vergleiche anzustellen, um etwas klarzumachen. Ihr Vergleich eines Musikstücks mit einer Rechenaufgabe oder einem Menü gefiel ihm jedenfalls ausgesprochen gut. Die Beavens würden vermutlich nicht vor Mitternacht heimkehren. Wittgenstein nahm Zettel und Stift und notierte Mrs. Beaven, was sie am nächsten Tag für ihn besorgen möge. Käse, Milch, Kakao, 2 bestellte Bücher und die neueste Ausgabe des Street and Smith Detective Story Magazine. Geld hinterlegte er nicht. Er ging wie stets davon aus, dass die Beavens die Einkäufe bezahlten. Die Nacht war eine Katastrophe. Obwohl er erschöpft war, brauchte Wittgenstein lange, um zur Ruhe zu kommen. Er lag noch wach, als die Beavens heimkehrten, die sich alle Mühe gaben, nicht zu laut zu sein. Allerdings hörte er Mrs. Beaven leise kichern. Womöglich war sie ein bisschen beschwipst. Ganz sicher hatten sie einen schönen Abend gehabt. Sie wussten jedenfalls, wie man sich amüsiert. Das war's.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.